Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa. Hallo und herzlich willkommen zu Bücher und mit mir Lisa
und Kevin.
Schön, dass ihr wieder da seid und dass wir wieder da sind. Unsere zweite Folge.
Und Kevin, hast du eine Frage mitgebracht?
Ich habe eine Frage mitgebracht. Eine Gretchenfrage, Lisa. Mhm. Wie hältst du es mit der Ehe?
Ich denke, ich stehe der Ehe eher kritisch gegenüber. Und ich glaube, dass das sehr viel mehr Menschen tun sollten. Ich finde die Liebe toll, aber ich glaube, die Ehe ist der falsche Rahmen für sowas Schönes wie die Liebe. Und du?
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich frage mich, wie zeitgemäß die Ehe ist. Ob das wirklich noch diese Institution ist, die wir brauchen. Ob wir Menschen das überhaupt brauchen. Wie viel das überhaupt mit Liebe zu tun hat. Und also für mich selber ist es keine Option. Ich finde, wenn es für Leute eine Option ist, ja, more power to them. Aber ich bin da, ja, ist nicht so mein Ding. Mhm. Und wie sieht es mit dir aus, Rebecca?
Ich finde die Ehe als gesellschaftliche Organisationseinheit etwas überholt. Und ich würde auch sagen, dass die Institution der Ehe nicht wirklich viel mit der Liebe zu tun hat.
Da sind wir uns ja irgendwie alle einig, dass wir
jemanden einladen, der eine ganz andere Position hat als ihr. Und es ein richtig spannendes Streitgespräch wird.
Unser heutiger Gast hat mehr Podcast-Erfahrung als Kevin und ich zusammen. Denn sie hat gemeinsam mit Annika Brockschmidt ihren eigenen Podcast namens Feminist Shelf Control. Außerdem ist sie Journalistin und Autorin. Ihr Buch Witches, Bitches, It Girls erschien bei uns im Mai und zeigt uns auf eine zugängliche und humorvolle, aber wie ich finde, trotzdem sehr starke Art und Weise, welche patriarchalen Mythen unser Denken und Handeln bestimmen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Rebecca Endler.
Ich danke euch beiden für die Einladung.
Ja, wir sprechen ja gerade über die Ehe, also die Einstiegsfrage. Wir können eigentlich auch dabei bleiben. Was ist denn heute so der Status der Ehe? Was denkst du? Also in unserer Gesellschaft.
Also wir sehen ja, dass in Zeiten von großer Unsicherheit, also sowohl politische Unsicherheit, aber auch alles, was quasi so das soziale Umfeld so ein bisschen anpackt und angreift. Ich denke jetzt an die Corona-Pandemie. Ich denke an steigende Armut, Altersarmut auch, dass in den Zeiten tatsächlich die Ehe wieder so einen kleinen Aufschwung bekommt. Was daran liegt, dass gerade jüngere Menschen eben in Zeiten großer Unsicherheiten dann doch zu den Dingen oder nach den Strohhalmen greifen, die in der Vergangenheit so ein bisschen für das Versprechen von Stabilität und Gemeinschaft standen. Und da ist eben die Ehe etwas, was so diese Funktion vermeintlich hat, weswegen dann immer so ein bisschen davon die Rede ist, die Institution der Ehe, die kann ja nicht überholt sein, weil sie erlebt gerade einen neuen Run. Aber das ist richtig, aber die Gründe dafür, die sind halt andere, als dass die Leute jetzt Riesenfans der Ehe sind. Ne? Also das ist so, als würde man sich einfach nur den Outcome anschauen und sagen, oh, das heißt aber, dass unser Produkt gut ist, wenn der eigentliche Grund, warum das Produkt gekauft wurde, vielleicht einfach Hunger ist und nicht auf das spezielle Ding, was einem da angeboten wird.
Unser heutiges Thema ist ja Romantik im Patriarchat.
Oder Liebe.
Oder Liebe im Patriarchat. Danke. würdest du also sagen, dass die Ehe erstmal gar nicht so viel mit Liebe zu tun hat?
Ich glaube, dass eins dieser patriarchalen Mythen lustigerweise jetzt nicht hinrennen und mein Buch kaufen, weil das hat darin gar nicht so viel Platz. Aber dass einer dieser patriarchalen Mythen tatsächlich die gesellschaftliche Verknüpfung von romantischer Liebe und Ehe ist, die auch, also wenn wir jetzt gesamthistorisch gucken, relativ neu ist. Also irgendwann, als die Ehe als reine Zweck, wie sagt man, als reine Zwecksehe aus finanziellen Gründen, aus Erbschaftsfolgengründen, aus auch einfach Platzgründen, so eine rein logistische Funktion hatte, hat man das romantisch überhöht, als man plötzlich die romantische Liebe zwischen in der romantischen Ideal zwischen einer Frau und einem Mann dann quasi so sehr auf ein Podest gehoben hat und dann man das dann mit dieser schon existierenden Organisationseinheiten der Gesellschaft verknüpft hat und dadurch etwas geschaffen hat, was heute sehr schwer voneinander zu trennen ist, aber es ist noch nicht seit Ewigkeiten so, dass es überhaupt so ist. Weil ich glaube beispielsweise, dass eine Zweckehe, auch da ist die Frage, warum müssen wir in einer Gesellschaft leben, wo wir überhaupt diese Organisationseinheit brauchen, also das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber dass die als rein logistische Rahmen, so wie beispielsweise auch eine Zweck-WG oder so, ja auch funktionieren kann und eine Rolle erfüllen kann, weil wir Menschen ja nun mal Gemeinschaftstiere sind und es uns besser geht, wenn wir füreinander sorgen, umeinander sorgen, wenn gerade Care-Aufgaben auf möglichst vielen Schultern verteilt werden können. Und also ich rede jetzt eigentlich tatsächlich weit über meinen eigenen Tellerrand hinaus, weil ich bin ja keine Historikerin. Aber das, was ich so ein bisschen recherchiert habe, ist eben, dass diese Einheiten von vielen Menschen unter einem Dach, die alle eine bestimmte Funktion erfüllen und so, mit der Industrialisierung ja tatsächlich eine große Umwälzung in der Gesellschaft stattgefunden hat, gerade auch im Proletariat, in der arbeitenden Klasse, und man sich dann in diesen kleinen Einheiten dann wiedergefunden hat und die uns in großen Anführungszeichen bitte denken als normal präsentiert wurden und dann eben auch zur Folge hatten, dass diese krasse Geschlechterrollenaufteilung dann als etwas uns bis heute so verkauft wird, was schon immer da gewesen ist, was aber ein Produkt von Patriarchat und Kapitalismus ist und dass darin, wenn man sich das so überlegt, dass es darin als individuelle Person enorm schwierig ist, Erfüllung zu finden und auch irgendwie zu funktionieren. Das ist ja auch logisch. Deswegen scheitern ja auch so viele Ehen. Und von den Ehen, die offiziell nicht scheitern, also nicht mit einer Trennung oder Scheidung enden, sind ja auch sehr viele, die unglücklich sind.
Ja.
Ich habe da gestern lange drüber nachgedacht, warum man das so Scheitern nennt, so Ehe, also eine gescheiterte Ehe oder Beziehung, und warum man so langjährige Ehen, also so goldene Hochzeit und so, dass in dieser Hierarchie an Beziehungen so weit oben ist und das ja, so ja eher
der Goldstandard, der uns allen inspirieren soll, und dabei ist, ich finde tatsächlich, alle Menschen, die sich zusammenraufen können und für mehrere Jahre beispielsweise so ein Großprojekt wie ein Kind zusammen, und das muss gar nicht mal für meine Empfindung nach unter einem Dach sein, aber einfach gemeinsam ein Kind so weit großziehen, dass es auf eigenen Beinen stehen kann. Wie kann man das als gescheitert labeln, wenn das eigentlich eine Riesenleistung ist? Und genau dieser Rahmen, in dem auch so etwas diskutiert wird, und diese Vermischung zwischen dem Ende von romantischen Gefühlen, das liegt ja auch einfach in unserer Natur und in der Chemie, wir wissen das, dass es nach einer Weile eben diese krassen Schmetterlinge im Bauch und diese Achterbahnfahrt, die eine andere Person bei einem auslösen kann, dieser Chemie-Cocktail, dass das mit der Zeit irgendwann abnimmt. Aber dass man den überhaupt so krass überhöht, dass das uns als der Grund erscheint, weswegen wir alles daran setzen müssen, diese eine Liebe umzusetzen und dann die Erfüllung für immer zu finden. Das ist ja auch etwas, was uns erst seit der Romantik so richtig als Lebensmodell überhaupt erzählt wird, tatsächlich erzählt wird, weil auch zu der Zeit natürlich das die Anfänge des Romans waren. Und mit den Anfängen des Romans eben auch diese romantische Liebe, alle diese Begriffe hängen ja auch zusammen, dann plötzlich als Goldstandard von zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie angesehen wurde. Und zum Beispiel finde ich, dass die Degradierung von Freundschaften, ja, auch von Care-Gemeinschaften, die mehr als zwei Personen und sogar auch die anders als ein Mann und eine Frau miteinander funktionieren, dass es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und dass wir andere Formen von ja, logischer Familie in den Vordergrund rücken sollten.
Ja.
Spannend ist auch, du hast vorhin ja gesagt, dass gerade wenn es in der Welt nicht so gut aussieht, werden so Institutionen wie die Ehe wieder wichtiger. Wir haben, bevor wir, also in der Vorbereitung auf heute, haben wir natürlich so ein bisschen Statistiken auch angeschaut, ein bisschen selbst recherchiert und da gesehen, dass die Scheidungsquote in Deutschland bei 28% liegt durchschnittlich im Moment, was uns überrascht hat, weil irgendwie hat man ja so im Kopf, jede zweite Ehe scheitert, gibt es ja diesen so diesen Spruch, dass gerade heutzutage denkt ja, die Ehe ist nicht mehr zeitgemäß, weil so viele Ehen scheitern. Hast du das Gefühl, diese vergleichsweise tiefe Scheidungsquote liegt auch ein bisschen an der Krise? Also an so einfach, in was für einem Krisenmodus die Welt gerade ist?
Das kann ich nicht beantworten, weil ich kann ja nicht mit einem Gefühl auf eine Zahl, auf eine Statistik antworten. Ich glaube, das ist eine mögliche Erklärung. Ein anderer möglicher Erklärungsansatz ist, aber da weiß ich auch nicht, ob das stimmt, dass zum Beispiel in meiner Generation, also ich bin Anfang 40, weniger Ehen geschlossen wurden. Mhm. Auch die Leute, die vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre älter sind als ich und es somit auch weniger Ehen gibt, die geschieden werden können. Also das wäre auch ein Erklärungsansatz dafür.
Ja.
Ja, stimmt. Das mag jetzt anekdotisch sein, aber es ist bei mir genauso. Ich bin auch, ich glaube, wir sind ziemlich genau gleich alt und ich sehe das ja auch in meinem Umfeld, dass sehr, sehr viel weniger Leute, sehr wenige Leute eigentlich heiraten.
Genau, also das ist dann so ein perfektes Beispiel dafür, wenn man eine Statistik sieht, muss man sich erstmal überlegen, wie ist die überhaupt zustande gekommen und die Scheidungsraten beispielsweise, nachdem Scheidung überhaupt erst ermöglicht wurde, gab es ja auch nach der Anfangszeit kurz einen Run und der flaut dann ab, weil nicht, weil die Leute sich weniger scheiden lassen sollen, sondern weil diejenigen, die es dringend wollten, es dann gemacht haben und sich das dann irgendwann ausschleicht und in Anführungszeichen normalisiert.
Ich dachte auch eigentlich, finde ich es, also nicht, dass ich dass diese Feier, wenn sich Leute scheiden und sie auseinandergehen, das hat ja auch immer sehr viel mit Schmerz oft zu tun, aber irgendwie zeigt es ja dann auch, dass eine Scheidung überhaupt möglich ist und dass darüber nachgedacht wird. Ne? Also so, ich fände es super traurig, wenn es so ist wie bei unseren Großeltern, wenn die einfach sich nicht trennen oder scheiden können.
Was aber immer noch für viele die Realität las, weil die finanziellen Umstände, also ich kenne einige Fälle in Generationen vor mir, wo die Frauen mehrmals gesagt haben, ich würde ja, wenn ich könnte, aber das entspricht eben nicht ihren finanziellen Möglichkeiten.
Ja.
Also auch das ist immer noch Teil unserer Realität.
Ja. Ja, und super traurig, wenn man die Studie kennt von
letzten Jahr, ich weiß nicht mal genau, woher die stammt, aber dass es Frauen meistens sehr viel schlechter geht in Ehen oder Beziehungen als Männer.
Das packt ihr dann in die Shownotes.
Genau. Genau. Ja, also Frauen geht es in Beziehungen, Ehen schlechter als Männern, und Männern geht es sehr viel besser. Sie sind gesünder, entspannter, wenn sie in Beziehungen, Ehen sind.
Genau, über den Durchschnitt gerechnet. Ja. Also das sind halt immer Studien, die wenig über Individuen natürlich aussagen. Aber ja, natürlich, also das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung dann an der Stelle, die man aufmacht. Und da immer noch Großteil des, das, was man Mental Load nennt, eben der eben Care-Aufgaben, das, was gerade bei Familien, also werden mehr als nur der Ehepartner, die Ehepartnerin unter einem Dach leben. Also wir reden jetzt gerade auch über heteronormative Ehen. Ne? Ja, Verteilung in anderen Ehen ist komplett anders. Aber in der heteronormativen Ehe ist es eben so, über den Durchschnitt gesehen, dass der Mann mehr davon profitiert als die Frau, seine Zufriedenheit, seine Lebenszufriedenheit entweder die nimmt, glaube ich, kurz nach der Ehe zu und stabilisiert sich dann irgendwann, stagniert, während die der Frau in den meisten Fällen abnimmt. Was an unserer streng binär getrennten Geschlechtersozialisation liegt. Ja. Ne? Also auch, ich habe ja bei nach meinem ersten Buch echt viele Lesungen gehabt und viele Lesungen, wo fast ausschließlich weiblich gelesene Personen im Publikum waren. Und dann waren danach häufig ganz viele Gespräche. Und wie häufig ich irgendwie gehört habe, so, ja, ich bin so froh, dass ich heute Abend hier sein kann, weil mein Mann passt heute Abend auf die Kinder auf. Und dass das, also das war 2021, 2022, auch unter Frauen, die meiner Generation angehört wurden, dass das so etwas ist, was herausstellenswert ist. Das war für mich auch eine Erkenntnis, weil das nicht Teil meiner Bubble ist. Also die Menschen in meinem Umfeld, die Kinder haben, das funktioniert nicht immer, weil das schwierig ist, auch mit Erwerbsarbeit, gerade wenn man angestellt ist. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil ich als Freiberuflerin kann mir das mit meinem Partner, der bis vor kurzem eben noch ebenso Freiberufler war, so einteilen. Das ist schwieriger, wenn man angestellt ist, wenn dann auch noch ein Einkommensunterschied hinzukommt. Aber zumindest was dieses, die Kinder sind unser gemeinsames Projekt und man muss sich nicht lange irgendwie erklären, wenn man abends zu einer Veranstaltung gehen möchte und der Mann muss es jetzt nicht erlauben oder ermöglichen. Die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, da habe ich schon gesehen, dass ja ich auf keinen Fall von mir auf andere schließen kann, weil das eben nicht der Lebensrealität von den allermeisten Menschen entspricht, auch wenn sie das Problem als solche erkannt haben. Aber auch das umzusetzen ist eben privaten eben niemals losgelöst von der Politik, von den Möglichkeiten, die auch ja, der Staat natürlich, aber auch dann das Bundesland, der Kreis, die Region irgendwie ermöglichen. Also Stichwort irgendwie Kinderbetreuung und so, das ist da je nach Region sehr unterschiedlich geregelt,
ja,
und spielt eben auch eine große Rolle dann im Alltag der Menschen, wie sich eben so, so eine Ehe dann anfühlt für die einzelnen Personen, die da drin stecken.
Und es ist ja wirklich häufig so, dass wenn in einer heteronormativen Beziehung oder Ehe der Mann die Care-Arbeit übernimmt, dass er wirklich irgendwie hervorgehoben, wie du vorhin gesagt hast, wird immer explizit dann gelobt, wohingegen, wenn die Frau das macht, davon wird ausgegangen. Und das ist manchmal, ich glaube, aus unserer Bubble manchmal schwer nachzuvollziehen, aber man erlebt das ja wirklich auch immer wieder oder hört davon zumindest.
Ich erlebe das auch im Umfeld von Paaren, die ich eigentlich für sehr feministisch halte oder gehalten habe, dass ja, dass da auf jeden Fall dann so ist, dass die Mutter zu Hause bleibt. Man sieht auf einmal den Vater dann viel mehr auf Veranstaltungen oder und es wird immer damit argumentiert mit, ja, die Mama weiß ja am besten, was das Kind braucht. Oder dass die Mama vielleicht auch gar nicht mal so Lust hat. Also es gibt immer irgendwie so diese Argumente und
Also ich, das eine ist die Theorie, die Praxis, da kann man noch so viel über die Theorie wissen, nicken und genau der gleichen Meinung sein. Die Praxis umsetzen ist viel, viel, viel schwieriger. Und ich zum Beispiel bin auch so, dass ich habe nur ein Kind, aber ich bin, und das würde ich jetzt auch sagen, ich wollte gerade sagen, es ist aus dem Gröbsten raus, aber nein, die Pubertät ist, steht ja jetzt an. Aber zumindest was so diese intensive Zeit der Care-Arbeit und Zuwendung und so weiter mit sich gebracht hat. Und ich, die früher gerne viel weggegangen ist, muss dann auch denken, so, ja, liegt das jetzt an mir? Bin ich quasi alt, weil ich müde bin? Liegt das an der Care-Arbeit? Liegt das daran, dass irgendwie mein Job es zurzeit mit sich bringt, dass ich eh viel unterwegs sein muss beruflich, dass ich dann nicht auch noch abends die Energie habe, andere Veranstaltungen zu besuchen? Also da ist da geht wie so ein Riss durch das Selbstbild, was ich von mir als feministische Frau, die irgendwie großes Interesse an Kultur und Veranstaltungen hat und wie ich mich gerne sehen würde, dass ich jetzt jeden Abend zu Konzerten und Lesungen gehen würde und der Realität, dass ich meistens um 9 super müde bin, mich aufraffen muss, einmal nochmal mit dem Hund um den Block Pipi machen zu gehen und dann eigentlich sehr gerne ins Bett gehe und zum x-ten Mal Game of Girls oder Grey's Anatomy schaue. Also
ja, ich mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich da auch auf jeden Fall nicht die Mütter mit angreifen möchte, dass sie irgendwie eine feministische Stellung zwar haben, aber dann nicht so handeln, weil sie sind ja sehr häufig einfach gefangen in dieser Rolle und würden vielleicht da gerne auch ausbrechen, aber sie haben da nicht die Privilegien für oder halt nicht den Partner auch für, der das unterstützt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es sogar mit einem Partner, der das unterstützt, so sein kann, weil das einfach vielleicht dann für den Partner irgendwo auch bequemer ist und das sich einschleicht. Also kann ich mir gut vorstellen.
Also es gibt natürlich auch Fälle, wo eindeutig der Hintergedanke da ist, so wenig wie möglich an diesen Care-Dingen beteiligt zu sein und sich aber trotzdem nach vorne als progressiver, feministischer Mann zu geben. Aber ich glaube, das bleibt die Ausnahme. Ich glaube, dass vielen auch die sagen würden, dass sie eher progressiv links und oder feministisch sind, die tatsächliche oder dass es Arbeit ist, die ganze Zeit im Kopf haben zu müssen, Schuhgröße des Kindes, letzte Impfung des Kindes, hat das eine passende Matschhose? Also die Liste an Dingen, habe ich schon den Zettel für den Schulausflug ausgefüllt, oh scheiße, nächste Woche sind 2 Kindergeburtstage, welche Bücher haben wir letztes Jahr geschenkt, wir können diese Bücher nicht dieses Jahr nochmal schenken. Also die Liste, und das ist halt Liste bei einem Kind. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man mehrere Kinder hat. Aber dass sowas die ganze Zeit im Kopf, was einfach mitläuft, so muss man, ah Mist, da war irgendwas zu reparieren. Das Fahrrad, es wird bald dunkel, wir haben Herbst. Das Fahrrad muss nochmal in die Inspektion, weil das Licht funktioniert nicht.
Im schlimmsten Fall dann auch noch die ganzen Sachen vom Partner.
Exakt, exakt. Und Allergiemedizin, also es ist, und das halt permanent so mitlaufen zu haben, das erschöpft einen. Total. Und das sind halt Dinge, die ich glaube, wenn man sie nicht macht, zum Beispiel, ich habe das als Arbeit meiner Mutter nie wahrgenommen. Das ist komplett unsichtbar. Und das ist ja auch gut so, dass das als Kind unsichtbar ist. Ja? Genauso wie mein Kind kein Verständnis dafür hat, dass es mich nervt, wenn ich Sachen dreimal sagen muss, Und dann erinnere ich mich, dass ich da auch überhaupt gar, also das, ich dachte so, ja, wo ist dein Problem? So, dann hebe ich diese Unterhose halt morgen auf. Ja. Aber dass ich dann die ganze Zeit im Kopf habe, diese Unterhose, die liegt da noch, die muss da irgendwann mal weg. Also das muss man, glaube ich, tatsächlich entweder selbst erleben oder aber in der Lage sein, dem Partner, der Partnerin so gut zuhören zu wollen, dass man es versteht. Und da ich jetzt nur von mir ausgehen kann und ich es erst selbst verstanden habe, als ich es gemacht habe, kann ich mir auch vorstellen, dass es für viele einfach so.
Ja.
Weiß ich halt, das ist so ein Mosaik aus einfach den kleinsten Kleinigkeiten, die alle für sich genommen extrem unwichtig sind. Aber man könnte ja sagen, ja, ist es jetzt so schlimm, wenn irgendwie man das Buch zum Kindergeburtstag schon letztes Jahr verschenkt hat oder wenn das Kind mal eine Woche keine passende Matschhose anhat, davon ist auch noch niemand krepiert. Also, aber es ist einfach der große Haufen an
viele kleine Sachen, die dann halt einen großen Berg machen.
Ja, und der nimmt halt irgendwie Platz ein und der macht müde.
Zusätzlich ist es ja aber auch so tatsächlich, wenn der Vater dann das Buch oder die Matschhose vergisst, dann nimmt die Kita das weniger übel dem Papa, als wenn die Mutter das vergisst. Ne? Es ist ja auch einfach sehr drin, dass die Mutter einfach an alles zu denken hat und wenn sie es nicht tut, dann kriegt man eben Sprüche oder Blicke oder macht sich selber ja einfach auch die größten Vorwürfe. Vätern wird es eher verziehen, sowas zu vergessen.
Da sind wir ja dann wieder bei den Geschichten, die quasi die Gesellschaft erzählen. Ne?
Na, die Erwartungshaltung gegenüber Vätern und Müttern ist immer noch sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Und auch, wie du schon sagtest, das ist ja viel davon haben wir ja auch internalisiert. Also das ist ja, ich zum Beispiel bin im Moment auch teilweise, merke ich so, dass zum ersten Mal ich so Mom-Guilt spüre und ich weiß das. Also Mom-Guilt ist so das Konzept, sich als Mutter schuldig zu fühlen, weil ich das Gefühl habe, den Bedürfnissen meines Kindes durch meine Beruflichkeit, ja durch, dass ich mit dem Buch viel unterwegs bin, dass ich Lesungen habe, dann nicht mehr komplett gerecht zu werden. Ich weiß auf einer losgelösten Ebene, dass das Quatsch ist, weil mein Kind ist ja nicht alleine zu Hause, ja. Und aber wenn sie dann irgendwie von der Schule kommt und mir eine Sprachnachricht schickt und sagt, ha, ich habe vergessen, meinen Sportbeutel mitzunehmen, dann weiß ich genau, wäre ich jetzt zu Hause gewesen, wäre der Sportbeutel wahrscheinlich mitgekommen. Und das sind Kleinigkeiten. Aber ich merke selbst, obwohl ich die ganze Theorie kenne und all das, dass ich ja nicht frei davon bin zu denken, so, ist das jetzt irgendwie okay, sie ist auf der weiterführenden Schule gerade, dass ich zu der Zeit so viel unterwegs bin. Natürlich ist das okay.
Ja.
Trotzdem trage ich das mit mir und denke mir so.
Ja, dabei ist deinem Kind ja auch sehr damit, also dein Kind hat ja auch was davon, wenn es dir gut geht und wenn du das tust, was dich erfüllt. Und wenn dein Job dich erfüllt und auf Lesung zu gehen, ein Buch zu schreiben, dann hat dein Kind davon ja auf jeden Fall was. Und das ist auch so.
Das sieht sie auch. Sie würde am liebsten halt einfach mitkommen.
Ja. Also im Kopf weiß man das, aber.
Sie hat mir auch schon gesagt, so, ich lerne doch sehr viel mehr, wenn ich mit dir unterwegs bin, als in der Schule. Und dann machst du deine Rechnung, dann lerne ich Buchhaltung und Rechnen. Und sie hat quasi für jedes Fach hatte sie das, warum es eigentlich viel besser wäre, wenn sie mich dauerhaft begleiten würde und meine Assistentin werden würde. Ja.
Assistentin, ja. Ey, wir haben jetzt schon richtig lange über so Ehen und also Elternschaft ja irgendwie gerade gesprochen. Ich hätte sehr große Lust, über Romantik zu reden, aber nicht über die Zeit der Romantik, sondern über so Klischees von romantischen Szenen.
Die übrigens aber fast alle in der Romantik, aus der Romantik kommen.
Na klar, ja. Wir haben es uns überlegt, ein Spiel. Und zwar stellen wir so Szenen uns vor, die typisch unter dem Label romantisch
romantische Aktionen.
Ja, zu finden sind. Und wir sprechen dann darüber. Vor allem möchten wir von dir natürlich wissen, Rebecca, wie du diese Situation findest, wie du dich in so einer Situation fühlen würdest. Genau.
Ich sag mal vorweg, ich bin gänzlich unromantisch, glaube ich. Aber fang mal an.
Aber das könnte ich
schlimm finden.
Ja. Das finde ich aber auch eine schöne Frage. Kevin, was findest du, du bist romantisch?
Ich würde sagen, ich war romantisch und.
Wann? In deiner Jugend?
In meiner Jugend. Und der Spätkapitalismus hat es mir ausgetrieben. Mhm. Vielleicht ein bisschen.
Ich hatte immer voll das Problem mit so Romantik. Also sogar, wenn ich irgendwie Blumen geschenkt bekommen habe oder so. Oder nur eine Kerze angemacht wurde zum Essen. Es war mir so ultra unangenehm. Ich versuche das aber seit ein paar Jahren mal so abzulegen. Weil es liegt ja auch etwas Schönes darin. Blumen sind doch toll. Warum habe ich so ein Problem damit?
Aber ich würde zum Beispiel Blumen gar nicht als romantisch, also es sei denn, man zupft die Blütenblätter ab und legt sie dann irgendwo hin. Das ist sowas, wo ich denke...
Sehr gutes Stichwort.
Okay, dann schlagen wir mal in euer Spiel ein, bevor wir alles wegnehmen.
Szene 1. Mhm. Es ist spät. Du kommst von der Arbeit in die Wohnungstür hinein und bemerkst eine Spur leuchtender Teelichter, die vom Flur in das Schlafzimmer geht. Im Schlafzimmer siehst du ein Herz aus Rosenblättern auf dem Bett. Mhm. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir?
Wenn man noch einen nackten Mann mit Rose im Mund, der dann da so drapiert ist, noch dazulegt, fände ich das so sehr over the top, dass ich schon wüsste, dass mich jemand sehr gut kennt und zu wissen, dass ich mich darüber wahrscheinlich stundenlang beömmeln könnte. Und damit wäre das sehr schön.
Ja. Yeah.
Also ich bin total zu haben für sarkastische Überhöhung von Romantik. Dann wiederum kommt was in mir zum Schwingen. Wenn das jemand ernst meint, muss ich sagen, es ist nicht meine Love Language, fühle ich mich nicht von gesehen.
Das verstehe ich.
Ist sehr gut. Szene 2. Jemand, der in dich verliebt ist, schreibt dir einen Song und spielt dir den vor. Wie fühlst du dich da?
Ich bin ja eigentlich von Haus aus Musikjournalistin. Die Kritikerin in mir würde erstmal gucken, also was die Qualität des Songs, des Songwritings, was sind die Skills. Man müsste es schon, ist schon vorgekommen, also fand ich gut, aber es kommt sehr auf den Song an, ob mich das zum Schwingen bringt oder nicht.
Mhm. Ja, auch verständlich.
Es ist sehr abschreckend für alle. Also man muss da schon seine eigenen künstlerischen Qualität sehr, sehr gewiss sein, bevor man anfängt, mir ein Ständchen zu...
Wenn die Person Musik macht, also Musikerin ist, dann ist es natürlich
ansonsten, ganz nah. Okay, da müssen wir jetzt wieder nochmal über den Begriff der Romantik sprechen. Also wenn mein Kind mir einen Song schreibt und singt, dann bin ich natürlich die Mutter... mein Kind hatte so eine Schlagerphase, weil auch das, ne, das sind ja diese gängigen Tropen, diese Dinge, also in einem gewissen Alter ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Kinder sowas aufsaugen, um dann später auch zu erkennen, dass das Stereotype sind und Tropen sind. Aber es gibt so eine Phase, wo das alles so völlig unironisch aus denen dann auch so rauskommt und die auch so texten, ne? Ja. Und da geht mir natürlich auch das Herz auf, weil das einfach nur erzählt, dass die Welt gerade wie in einem Schlager wahrgenommen wird und das ist ja auch irgendwie schön.
Ja, voll. Ja, da gehe ich voll mit. Also wenn Kinder sowas machen, dann... Das schmilzt man dann natürlich.
Das ist dann nochmal was anderes.
Es geht genau bei diesem Spiel natürlich um...
Ja, aber so klar sind die Grenzen zwischen der... Mhm. Also für mich ist halt die Basis von allem Liebe und Freundschaft und diese komplett andere Kategorie, wenn ihr das jetzt so die romantische Liebe, die ist ja dann in dem Fall das, was sie dann da macht, ist dann quasi sexuelle Anziehung, Fragezeichen.
Mhm. Ja. Ich habe gerade überlegt, ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, wenn man mir einen Song vorspielt. der so für mich gemacht ist, wäre mir auch super unangenehm. Aber wenn das eine Freundin zum Beispiel machen würde, mit der ich jetzt keine romantische sexuelle Beziehung habe, dann fände ich das super süß. Also ja, irgendwie...
Ich glaube, ich fände es toll, vor allem, wenn der Song richtig schlecht wäre.
Also ähnlich wie Rebeccas Antwort auf die erste Frage, wenn es total drüber ist.
Ja, vielleicht, genau, vielleicht geht es in die gleiche Richtung.
Also nicht ernst gemeint.
Ja. Vielleicht. Ja, es kann schon ernst gemeint sein, aber ich glaube, irgendwie es hat ja dann was auch was Süßes, wenn man merkt, okay, die Person kann das vielleicht gar nicht so, aber möchte quasi etwas Spezielles machen und
du erzählst jetzt quasi ungefähr jede Folge von Nur die Liebe zählt, die ich gesehen habe. Da war doch immer irgendein Jürgen, der irgendeine Sabine zurückhaben wollte und dann so eine Art Karaoke mit so einem flammenden Herz.
Ja.
Aber das ist ja nochmal was anderes. Dieses Zurückhaben wollen, das ist ja dann nochmal...
Ja, das war das ganze Prinzip, glaube ich, von Liebe zählt.
Aber als dritte Szene haben wir auch etwas aus einem Film. Das hattest du erzählt mit der Musikbox.
Stimmt. Ich weiß nicht, ob du High Fidelity gelesen oder den Film gesehen hast. Nick Hornbys Buch und John Cusack.
John Cusack, ja.
Genau.
Und es gibt auch jetzt eine Serie mit Zoe Kravitz.
Ja, oder gab es, ich weiß nicht, ob die erneuert wurde, aber ja, genau. Es gibt diese eine Szene, in der der Protagonist mit einer großen Boombox bei seiner Angebeteten vor das Haus steht und diese Boombox über seinen Kopf hält und ein Lied von Peter Gabriel ablässt. In voller Lautstärke. Und einfach da steht sie, schaut raus und er steht einfach da und lässt dieses Lied ab. Das hat eine spezielle Bedeutung, das Lied für die beiden. Wenn das jetzt dir passieren würde, dein Crush kommt zu dir nach Hause, stellt sich vor dein Haus und stellt sich mit der Boombox hin und lässt ein Lied ab. Euer Lied, das Lied, zu dem ihr euch kennengelernt habt. Was macht das mit dir? Wie schlimm
findest du das? Ich glaube, hier wäre für mich wichtig die Unterscheidung. Das ist für mich die erste Szene, die quasi öffentlich ist aus euren drei Beispielen. Und ich finde, große Liebesgesten in der Öffentlichkeit für mich extrem schwierig, bin ich kein Fan von. Öffentliche Heiratsanträge, öffentliche, weil das hat immer dieses Spektakel auch. Es setzt unnötig unter Druck und wer braucht das? Das ist immer mehr für die Person, die es macht, als für die Person, die es empfängt, aus meiner Sicht. Also das ist, finde ich, zumindest für mein Empfinden von Liebe und Romantik ein totales No-Go.
Spannend, weil wir haben das genau aus diesem Grund reingenommen, weil so diese öffentliche Liebesbekundung, das kriegt man ja auch immer mal wieder mit.
Ja, und das wird uns ja auch erzählt, als dass das besonders romantisch ist, weil die Person sich was traut, ne? Weil die Person so sehr für ihre Liebe einsteht, dass sie das auch bereit ist, vor Publikum zu machen. Aber
die Person steht zu mir.
Aber die andere Person wird dann unter Druck gesetzt.
Ja, ich finde, also das würde ich, egal wie großer Fan ich von der Person im Vorhinein war, das wäre für mich ein Grund zu sagen, danke, ciao.
Aber das ist tatsächlich die vierte Szene, die hast du uns jetzt vorweggenommen. Ich lese sie trotzdem einmal vor. Dein Crush unterbricht eine Veranstaltung, zum Beispiel eine Hochzeit, eine Pressekonferenz oder ein Sportereignis oder nutzt eine öffentliche Durchsage am Flughafen oder am Radio, um seine Liebe zu gestehen.
Ja, Radio würde ich jetzt mal ausklammern, weil ich könnte ja Radio einfach, wenn das nicht klar erkenntlich ist, mit Vor- und Nachnamen könnte ich das ja auch wie in Friends Ross und Rachel, als Ross im Radiosender anruft und Rachel zurückhaben will und dann, ich glaube, ein Song von das Blue Hotel oder so von Billy. Ich bin mit Namen so schlecht. Nicht Billie Eilish, sondern Billie Idol muss es sein. Oder ist Billie Idol derjenige?
Der blonde Rocker aus den 80ern?
Ja, der auch danach bis zu Friends mäßig bewandert.
Nicht so.
Mit dem kurz, also Phoebe datet ihn kurz. Ich glaube, es ist Billy Idol und das ist Blue Hotel, muss der Song gewesen sein. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass die Person das einfach nur zu Hause hört. Das war zum Beispiel, also damit hätte man mein Herz richtig zum Singen bringen können, weil ich als Teenie immer RPR 1 gehört habe und ich glaube sonntagabends gab es so eine Sendung, die so 3 Stunden lang waren, wo so Missed Connections mäßig, wo Leute angerufen haben, die dann irgendeine Person irgendwo gesehen haben, sich nicht getraut haben, mit der zu sprechen, dann folgte so eine Personenbeschreibung und dann wurde mit Bitte um darum, sich zu connecten und ich habe immer darauf gehofft, dass mich mal jemand suchen würde und übers Radio, das kam mir mit 13, 14 wie so Peak Romance, also dass mich jemand aus der Entfernung, auch einfach wie bescheuert heute, ne? Weil die haben ja meistens überhaupt nicht miteinander gesprochen. Das heißt, es war nur rein auf Äußerlichkeiten und Vibes basiert, aber überzeugt davon ist, dass das die Liebe des Lebens ist.
Wir haben noch ein Beispiel, ein bisschen semi-öffentlich vielleicht. Dein Crush bringt dich zum Bahnhof, du fährst mit dem Zug irgendwo hin, du steigst in den Zug und er läuft erst und rennt erst dem Zug hinterher und winkt dir hinterher, solange er das noch kann.
Frage: Fahre ich auf Lesereise oder ziehe ich in den Krieg?
Lesereise.
Würde ich denken,
muss jetzt nicht sein, nein.
Also vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, am Bahnsteig rennen soll man nicht, ist gefährlich. Also braucht's nicht.
Schnell anrufen, hey.
Ja.
Beruhig dich. Geh nach Hause.
Genau, also wenn du mich wirklich liebst, geh nach Hause und roll die Spülmaschine aus.
Ja.
Oder meine Love Language, bezieh das Bett frisch.
Oh.
Wenn das die nächste Story ist, du kommst nach Hause und dein Crush hat dein Bett frisch bezogen, dann bin ich so, ja.
Damit kennt man mich auch.
Ja.
Vor allem, weil ich dann das Bett selbst nicht beziehen muss. Das Schönste.
Es ist wirklich das Schönste und niemand redet darüber. Das ist komplett, also das ist...
Ja. Es ist das Schlimmste, Bett zu beziehen, auf jeden Fall. Ich bin danach auch sowas von durchgeschwitzt jedes Mal.
Wie kann ich sagen, es ist das Schönste, sich in ein frisches Bett
legen. Ja.
Und dazu passt, also wenn man erstmal das Bett bezieht, ist ja davor, muss man auf jeden Fall eine Dusche oder ein Bad nehmen. Und dann ist es ja noch geiler.
Sauber auf sauber.
Ja. Perfekt. ein Bad zu zweit. Ein luxuriöses Schaumbad, umgeben von Kerzen, oft mit Champagner und Erdbeeren. ein bisschen Musik dazu.
Selbst geschrieben.
Das sind so diese Sachen, wo ich mir denke, wenn die Leute ganz, ganz ehrlich sind, glaube ich, das ist so eine Trope, die mehr in Film und in Romance-Büchern und so existiert, die aber in der Praxis einfach. Also die meisten Badewannen sind einfach nicht dafür gemacht, dass man da zu zweit drin ist. Auch immer die Frage, wer sitzt auf dem Stöpsel ist. Ich würde jedes Bad alleine ein Bad zu zweit vorziehen, egal mit wem ich das Bad irgendwie teilen könnte.
Ja. Macht das einen Unterschied, ob der ganze Firlefanz rundum noch dabei ist oder nicht? Also wenn es wirklich
nur... Nee, es geht mir einfach nur um den Komfort in der Wanne.
Ja. Sehr, sehr verständlich.
Ich denke auch immer, geil, ich gehe jetzt baden und dann liege ich im Bad, also in der Badewanne und nach 2 Minuten denke ich, es ist voll langweilig, was mache ich hier, es ist super heiß. Und ja, zu zweit, ich glaube, es geht frisch verliebt, geht es.
Ich
da kann man sich auch so eine kleine Matratze teilen.
Ich habe leider keine Badewanne, ich vermisse es manchmal. Das letzte Mal, als ich eine hatte, habe ich sie auch eigentlich kaum je benutzt.
Ja, das war unsere letzte Szene.
Okay.
Ja, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, Rebecca. Ich finde, wir haben viel gelernt auch, glaube ich, wir beide. Also ich zumindest auf jeden Fall. Super viele Denkanstöße. Und wir sind ja lange nicht so weit gekommen. Wir haben ja so viele Themen mehr, über die wir gerne gesprochen hätten. Und dazu hat die Zeit nicht gereicht. Das ist ja eigentlich was sehr Schönes, dass wir halt so tief in die Themen reingegangen sind. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder.
Ja, es würde mich auch sehr freuen. Ich würde noch mal kurz abchecken, Kevin, hat sich deine Meinung zur Ehe geändert?
Dadurch, dass wir ja anfänglich schon eine sehr ähnliche Meinung hatten und so über das, was wir gesprochen haben, hat sich meine Meinung eher noch verhärtet.
Ja, deswegen frage ich.
Gefestigt.
Ja. Deswegen frage ich, weil es auch so, auch während der Recherche und so, dachte ich, oh, es wird einfach immer schlimmer, je mehr man drüber weiß. Und andererseits denke ich, hey, wenn Menschen echt sich ein Liebesbeweis oder ein Gelübde oder so geben wollen, dann sollen sie das tun. Aber ich wünschte mir, es würden sich dann auch bemühen, alles über die Ehe vorher zu erfahren, was sie da überhaupt eingehen.
Ja, oder das Problem ist ja nicht das Gelübde oder das Versprechen aneinander. Das Problem ist, dass da staatlich so viele Dinge dran hängen und Privilegien damit einhergehen, von denen ich der Meinung bin, dass sie auch auf sehr viele andere Formen von Lebensgemeinschaften zutreffen sollten. Das ist mein eigentliches Problem. Nicht, dass die Leute sich ein Gelübde und ewige Liebe schwören. Das ist eigentlich ein zutiefst individuelles Ding. Das Problem sind die Privilegien, die staatlich gesehen damit einhergehen als Organisationseinheit. Da bin ich dagegen.
Ja. Das
soll mal gesagt werden.
Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank, dass
Sehr
du
gerne.
Da warst. Schön.
Recap.
Auch wenn wir irgendwie am Anfang alle eine ähnliche Meinung hatten, war es ja trotzdem sehr spannend, hier diese ganzen Einblicke zu kriegen.
Für dich wahrscheinlich vor allem.
Ja,
also,
ich kenne mich mit der Ehe wahrscheinlich am wenigsten aus von uns.
Ja, also es ging natürlich auch sehr viel um Elternschaft und ich habe ja zwei Kinder und ich finde das immer super wichtig, solche Unterhaltung zu führen, auch mit anderen Eltern. Und aber auch, ich finde es auch wichtig, dass Personen ohne Kinder dabei sind oder zuhören. Und deswegen habe ich dich auch nochmal so gefragt, hat sich deine Meinung geändert? Weil je mehr man, glaube ich, über die Ehe oder über Elternschaft weiß, desto mehr überlegt man sich ja tatsächlich, ob man das alles möchte. Und
ja.
Ich sag mal so ganz provokant, ich glaube, die wenigsten setzen sich tatsächlich damit auseinander, bevor sie die Ehe eingehen oder sich für Kinder entscheiden.
Ich glaube, es ist vielleicht auch eine Altersfrage.
Mhm.
Also Leute, die sehr früh heiraten oder sehr früh Kinder kriegen, haben sich vielleicht weniger damit auseinandergesetzt als Leute, die dann in anderen Lebensumständen sind, später vielleicht.
Vielleicht, ja.
Ja.
Kommt wahrscheinlich auch so auf das Umfeld an, ne? Und ja.
Ja, ich hoffe, dass wir einen zweiten Teil machen können, weil wir haben ja wirklich noch sehr viele Themen, über die wir gerne mit Rebecca besprochen hätten heute. Und das machen wir dann hoffentlich beim nächsten Mal.
Ja.
Aber erst einmal geht's ja anders weiter.
Ja, genau, die nächste Folge kommt auf jeden Fall. Und ich hab auch eine Frage mir überlegt.
Okay, ich bin gespannt.
Ich finde sie schwierig.
Ja.
Sie lautet: Wie geht es dir eigentlich?
Spannend, das ist im ersten Moment eine sehr smalltalkige Frage. Fragt man sich ja gegenseitig konstant, wie geht es dir? Gleichzeitig habe ich ein bisschen das Gefühl, dass du da mit Hintergedanken fragst, dass da ein bisschen mehr dahinter liegt. Ich mache mir meine Gedanken dazu und bin schon sehr gespannt, wohin das in der nächsten Folge führen wird.
Ja, gut.
Ich glaube, das war es von uns.
Ja.
Für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört und oder zugeschaut habt.
Tschüss.
Tschüss. Gut.
Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa.